verfolgt. Warum werden Christen verfolgt? Was ist das Problem? Ihr dürft gerne reinrufen. Warum werden, ich meine, das sind liebenswerte Menschen, die sich bemühen, die Gesetze zu halten, die sich bemühen, da auch friedliebend zu sein, die sich bemühen, Gutes zu tun, Licht und Salz zu sein. Jesus hat es gesagt, richtig, das ist keine Überraschung. Jemand anders noch? Eifersucht. Worauf? Okay, ja. Ja, sehr gut. Was meintest du? Nochmal. Xenophobie. Okay, interessant.
Ja.
Kannst du das kurz erklären? Ja, dass sie so ein Spiegel sind für die, genau. Ja, okay. Christen sind, ja, genau. Ja. Das ist wahrscheinlich eher so in der westlichen Welt eher ein Problem, ne? Dass man denkt, so, okay, die sind intolerant, die sind ja so weltoffen. Ich könnte jetzt in Mexiko anfangen. Ich gehe mal zurück ganz nach vorne. So. Ich könnte jetzt in Mexiko anfangen, das finden wir hier unten, das ist auch in den Top 50. Da könnte ich jetzt menschlich argumentieren und sagen, da ist es die organisierte Kriminalität, da ist es der Drogenhandel, da ist es die Erpressung, die Schutzgelderpressung, wo auch Gemeindeglieder entführt werden, um von denen Geld zu erpressen und so weiter. Da könnte ich sowas nennen, zum Beispiel als Gründe. Ich könnte nach Kolumbien gehen, was hier drunter liegt, da könnte ich sagen, da ist es der Guerillakrieg. Da sind die Christen, ja, die geraten halt zwischen die Fronten. Da gibt es die eine, die andere Seite und die Christen, die werden in den Kämpfen halt irgendwo zerrieben. Ich könnte nach Nigeria gehen. Ich könnte nach Nigeria gehen und sagen, ja, da gibt es die Christen, das sind eher so die Bauern und dann gibt es die Fulani-Hirten. Interessanterweise sind die Fulani-Hirten in diesen Gebieten mit AK-47 bewaffnet, mit Maschinengewehren. Bei Hirten denke ich eher an Leute mit Hund und Stock. Aber da haben die, wie gesagt, Waffen. Da könnte ich sagen, ja, da ist es der Kampf um Ressourcen, um Land. Ich könnte nach Indien gehen, Platz 10 auf dem Index. Ich könnte sagen, okay, Indien, ja, da ist es halt das Kastensystem und das Christsein passt da nicht rein und das kollidiert miteinander. Ich könnte nach China gehen und sagen, das ist die staatliche Angst vor Einflüssen aus dem Ausland, die diktatorische Paranoia, man möchte die Kontrolle behalten und hat Angst durch die Einflussnahme der Christen, dass ihnen die Angst entgleitet und. Ich könnte also menschlich gesehen sehr, 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 sehr viele verschiedene Gründe nennen. Aber im Grunde, und das wurde eben auch gesagt, im Grunde ist es eine Frage der Identität. Im Grunde ist es eine Frage der Identität. Ich gehe nochmal zurück. Und zwar möchte ich folgenden Bibelvers zitieren. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Es ist eine Frage der Identität, wenn ich weiß, wer ich bin. Dann weiß ich auch, warum mir das geschieht, warum ich verfolgt werde. Unser Problem, und da schließe ich mich persönlich auch mit ein, ist, wir vergessen oft, wer wir eigentlich sind. Was hat dieser Glaube an Jesus Christus mit mir eigentlich gemacht oder vielmehr aus mir gemacht? Was ist da geschehen? Was ist da passiert? Ist das für mich, naja gut, ich bin damit groß geworden, das ist Tradition, das gehört einfach dazu. Das entspricht unserem Kulturkreis. Oder ist es wirklich ein Erkennen und Begreifen, da ist etwas entstanden, etwas, was vorher nicht da war. Identität. Wie ist das in Verfolgung? Was braucht man in der Verfolgung vor allem am dringlichsten? Wer gut zugehört hat, der weiß, ich habe das eben schon erwähnt. Gebet ist sehr gut, ja, das ist der Weg, aber was das Bedürfnis angeht, ist eigentlich noch ein anderes, was dahinter steht, sozusagen. Glauben? Bitte? Gebet, ja, wurde schon genannt hier. Ich habe das mehrmals erwähnt, vielleicht ist es ein bisschen untergegangen. Ermutigung, sehr gut, ja, es geht um Trost, es geht um Beistand. Das ist das, was sie in der Verfolgung eigentlich brauchen. Sie wollen gar nicht so sehr aus der Verfolgung raus, sondern sie wollen Trost und Beistand. Ein Pastor in Pakistan, mit dem wir im Gespräch waren, der meinte einmal, wir müssen lernen, dass Verfolgung für uns eine gewisse Normalität hat. Wir müssen lernen und akzeptieren und annehmen, dass Verfolgung in gewisser Weise normal ist. Und da hat ein Kollege von mir ihn gefragt, ja gut, aber in Deutschland, da beten Christen, dass Verfolgung aufhört. Und er sagt dann, das sollen sie eigentlich aufhören. Ich schaue mal gerade, wie er es genau gesagt hat. Er sagt, wenn Christen so beten, dann bedeutet es, sie haben vergessen, wer sie sind. Identität. Bitte betet, dass wir in Verfolgung standhaft bleiben. Nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern dass wir es schaffen, da durchzukommen. Eben Trost und Beistand in der Situation, in der sie sind. Dass sie getröstet werden, dass sie das schaffen zu durchleben. Und er sagt, das finde ich auch sehr interessant, er sagt, einen Christen von der Verfolgung zu trennen, ist so, als ob man einen Christen von Jesus trennt. Weil wegen Jesus werden sie ja verfolgt. Das ist schon ein interessanter Gedanke. Ich möchte kurz eine Begebenheit euch vorstellen. Die Szene im Garten Gethsemane, ihr kennt sie alle. Jesus ringt im Gebet. Er ist in Todesangst. Er ist verzweifelt. Er möchte eigentlich raus aus dieser Situation. Und es ist die einzige Situation, die einzige Situation, von der wir wissen, dass Jesus die Jünger in dieser Situation ganz persönlich um etwas bittet. Ich rede nicht von Dienstaufträgen, dass sie bestimmte Aufträge, Arbeiten erledigen sollten, sondern für sich ganz persönlich. Das ist das einzige Mal, dass wir in dieser Szene davon hören, dass Jesus für sich ganz persönlich um etwas bittet. Und er bittet die Jünger um was? Wacht und betet mit mir. Mit anderen Worten, steht mir zur Seite, seid einen Augenblick da für mich, fühlt mit mir, kämpft mit mir, helft mir dadurch, seid mir Trost und Beistand. Er wünscht sich genau das, ist auch interessant. Die verfolgte Kirche braucht das, sehnt sich danach. Und wir erleben, dass Jesus in der Situation, wo er in Not war und das einzige Mal eine Bitte ausspricht, dass er genau darum bittet und sagt, ich brauche euren Trost jetzt, ich brauche euren Beistand, ich brauche eure Nähe. Trost und Beistand, das sind Begriffe der Bibel. Kann jemand was damit anfangen? Die kommen in der Bibel immer wieder vor, in einem gewissen Zusammenhang. Hat jemand eine Verbindung, die er da gerade vielleicht herstellt, gedanklich? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird so beschrieben. Das sind Wesenszüge des Heiligen Geistes. Er ist der Tröster, er ist der Heilige Geist, der uns gesandt worden ist, damit er genau diese Funktion erfüllen kann. Der Tröster, der Heilige Geist ist der Beistand, den wir brauchen. Er ist der Tröster, er ist der Beistand. Ist doch interessant. Was sagt mir das? Im Grunde sagt mir das nichts anderes, wie in vielen anderen Bereichen auch, aber hier besonders, dass Gott durch uns zur Erfüllung bringen möchte, was er verheißen hat. Er möchte nicht ohne uns in dieser Welt arbeiten. Wir sollen Licht und Salz sein. Wir sollen Tröster und Beistand sein. Der Heilige Geist möchte durch uns, durch dich und mich zur Erfüllung bringen, was er verheißen hat. Nämlich Tröster und Beistand für den anderen zu sein. Lastenträger haben wir eben gehört. Ist vielleicht ein anderes Wort für das eigentlich. Trost und Beistand für den, der Trost und Beistand braucht. Gott möchte nicht ohne uns arbeiten. Das wird er nicht tun. Kommen wir zurück zu der Frage der Identität. Wer sind wir? Es gibt jetzt viele Beschreibungen, die die Bibel uns gibt. Wirklich viele Beschreibungen, die versuchen, uns klarzumachen, was da eigentlich passiert ist. Und sie sagen, und da sind sie einheitlich, sie sagen alle dasselbe. Es gab ein Vorher und es gibt ein Danach. Etwas völlig Neues ist entstanden. Etwas völlig Neues ist entstanden, etwas, was vorher nicht da war, etwas, was es vorher nicht gab. Was sind wir? Eine Beschreibung, die die Bibel gibt, ich sage ganz betont, es ist eine Beschreibung, es ist kein Bild, nichts im übertragenen Sinne, nicht ein Beispiel, nicht eine Veranschaulichung, sondern es ist eine Beschreibung des Ist-Zustands. Das sind wir, das ist unsere Identität. Das ist unsere Wirklichkeit. Und Paulus sagt hier der Gemeinde in Korinth, ihr aber seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Glied an ihm. Wir in Bielefeld, hier, jeder Einzelne, der hier sitzt, wir sind sein
Leib. Wir sind göttlicher Natur. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind, das hört sich jetzt gotteslästerlich an, wenn ich das so sage, aber wir sind ein Teil Gottes. Wir sind ein Teil Gottes geworden. Das ist biblisch fundiert und wahr. Wir sind göttlicher Natur. Wenn wir jetzt bei dieser Beschreibung bleiben, wenn wir sagen, wir sind der Leib Christi, er ist das Haupt, er ist der Kopf und wir sind Glieder an diesem Leib. Was ist dann das Gebet? Das ist ja das, was du gesagt hast. Das ist ja das, worum sie bitten. Und das ist das, wo Trost und Beistand auch übermittelt werden kann. Durch unser Gebet kann in der Ferne gewisse Geschwister, die uns nie gesehen haben, können durch unser Gebet Trost und Beistand erfahren und erleben. Wenn ich jetzt, wie gesagt, bei dieser Beschreibung bleibe, bei diesem Leib, bei diesen verschiedenen Gliedern, was ist dann das Gebet? Habt ihr eine Idee? Der Atem? Ja, sehr gut. Die Nervenbahnen, die alles miteinander verbinden. Wisst ihr, welches das größte Organ des Körpers ist? Die Haut. Die Haut ist das größte Organ des Körpers. Es ist doch interessant, dass die Haut den Körper von oben bis unten komplett umspannt. Sie umgibt eigentlich alles. Es gibt ein paar Ausnahmen, die werden dann durch Schleimhäute geschützt und so weiter. Aber die Haut umgibt den gesamten Körper. Und die Haut hat zwei Funktionen. Sie schützt vor Erregern, vor Schadstoffen, die versuchen, aus der Außenwelt in den Körper einzudringen und ihn zu schädigen, zu vergiften, zu ruinieren. Und die Haut geht ihrer Aufgabe großartig nach. Das hat Gott wunderbar gemacht. Und die zweite Aufgabe ist, sie hält zusammen. Sie schützt und sie hält zusammen. Wenn die Haut nicht wäre, dann würde so einiges aus uns herausfallen. Das würde unappetitlich aussehen. Aber es ist unfassbar, wunderbar, wie das geschaffen worden ist. Zwei Funktionen, Schutz und Zusammenhalt. Und ich sage euch was, das Gebet ist die Haut. Das Gebet ist die Haut, die den gesamten Gemeindekörper, diesen Leib, von dem hier die Rede ist, diesen Gemeindekörper komplett von oben umspannen muss. Und wenn das Gebet aufhört, dann ist das wie ein Schaden an der Haut, dann dringen Erreger, Schadstoffe in den Körper ein und versuchen ihn zu zerstören. Und wir müssen schauen, ob die Impfung noch da ist, Tetanus, Wundstarrkrampf und so weiter und so fort. Die Haut ist das Gebet. Und die Haut und das Gebet hat genau diese zwei Funktionen. Schützen und zusammenhalten. Trost und Beistand. Schützen und zusammenhalten. Trost und Beistand. Und das ist das, was Sie brauchen. Das ist das, wo wir zusammenkommen. Ein Pastor hier aus dem Nahen Osten, der hat folgendes Zitat gebracht, was ich sehr passend finde. Es gibt keine zwei Gemeinden Jesu. Die eine im Urlaub, und ihr könnt euch denken, damit sind wir in der freien Welt gemeint, die eine in Urlaub und die andere in Verfolgung. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Wir sind ein Leib. Es gibt keine zwei Leiber. Es gibt nur diese eine Haut, die alles umgibt. Wenn wir hier aufhören zu beten, dann kann das Folgen für unsere Geschwister in Laos haben oder für andere Teile der Welt. Das muss nicht unmittelbar hier passieren. Das kann auch sein, dass wir hier das auch spüren und erkennen, dass geistlich hier ein Niedergang plötzlich stattfindet. Aber es kann sein, dass es auch woanders dann plötzlich dann Probleme und Schwierigkeiten, Belastungen gibt. Eben der Trost und der Beistand fehlt. Ein Leib, eine Gemeinde, ein Körper, ein Geist. Und was die Bibel dann noch so beschreibt, was wir alles gemeinsam sind. Das Gebet ist die Haut. Zum Ende möchte ich jetzt noch eins betonen, bei all dem, was wir hier hören, die negativen Nachrichten, das Schlimme, was Verfolgung teilweise auch so an Nachrichten uns übermittelt, die Gemeinde, und das habe ich eben schon gesagt, die Gemeinde Gottes wächst, sie ist nicht aufzuhalten. An Stellen, wo wir es gar nicht ahnen würden. Die Gemeinde. Es gibt Beobachter, die feststellen, die sagen, in den letzten 1300 Jahren der seit Entstehung des Islam, wenn man all die Konvertiten aus dem Islam zusammenrechnet, es würde nicht reichen, um die Zahl abzudecken, die wir heute haben. Muslime kommen in Scharen zum Glauben an Jesus Christus. Die Gemeinde Gottes wächst. Iran, schiitischer Gottesstaat. Kleriker, korrupte Kleriker, die das Land seit Jahrzehnten niederwirtschaften. Und Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Es gibt kein Land der Welt, wo so viele Menschen aktuell zum Glauben kommen wie im Iran. Die Gemeinde im Untergrund wächst und wächst. Jesus begegnet den Muslimen, die so enttäuscht sind vom Islam, durch Träume, durch Visionen, übernatürliche Wirkung, Wunder, die er dort tut. Die Gemeinde wächst im Iran unfassbar. Und auch in anderen Ländern, China, die Kontrolle nimmt massiv zu in diesem Land. Die Überwachung, die totale Kontrolle. Beamten dürfen nicht in Gottesdienst. Rentner wird gedroht, wir streichen euch die Rente, wenn ihr in den Gottesdienst geht. Kinder und Jugendlichen ist es verboten, in den Gottesdienst zu gehen. Erst ab 18 Jahre darf man Bedienstete des öffentlichen Dienstes dürfen nicht, Soldaten dürfen nicht, Kameras werden installiert, wären wir in China, würden hier Kameras hängen und Bilder von Xi Jinping, Kreuze müssten abgehangen werden, wären nicht erlaubt. Aber die Gemeinde Gottes wächst in China massiv. Ein Gebetsanliegen in China ist, betet für neue Leiter. Wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Neubekehrten. Wir müssen sie auffangen, weiterführen, Jüngerschaft, Lehre, sodass sie im Glauben wachsen. Die Gemeinde Gottes wächst. Es ist unfassbar. Es gibt kein politisches System, es gibt keine Religion, es gibt kein philosophisches Gedankenkomplex, was auch immer man nennen könnte. Man könnte es in einen Topf werfen. Es gibt nichts, was die Gemeinde Christi aufhalten kann. Es gibt nichts, was uns stoppen kann. Lass uns Anteil haben daran. Lass uns mitbeten, diese Haut sein. Lass uns mitkämpfen. Und ich lade euch ein. Und deswegen bin ich hier. Ich lade euch ein, werdet Mitbeter, Mitkämpfer. Ihr habt die Gebetshefte, die sind kostenlos. Die bringen wir jeden Monat neu heraus. Das ist so ein Herzstück unserer Arbeit, weil wir wissen, wir brauchen Hilfsinstrumente. Ich bin heute hier und nächste Woche Sonntag ist die nächste Predigt. Und dann ist das vielleicht schon teilweise vergessen. Und das ist auch gar nicht als Vorwurf gemeint, aber so sind wir Menschen einfach. Deswegen haben wir uns überlegt, wir bringen dieses Gebetsheft heraus. Wie gesagt, das ist kostenlos, ihr könnt das abonnieren. Lasst es euch zukommen, betet mit, bleibt dabei. Ich möchte Gebetskämpfer gewinnen, das ist meine Aufgabe, dafür bin ich hier. Ich will nicht an euer Portemonnaie, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Es geht mir um eben dieses Gebet. Ihr habt, wenn ihr in das Gebetsheft reinschaut, dann haben wir jeden Monat neu diesen Gebetskalender darin. Das ist so ein Faltblatt. Da haben wir für jeden Tag des jeweiligen Monats ein ganz konkretes Gebetsanliegen. Und ich lade euch ein, betet mit. So ein Gebetsanliegen, das dauert keine Minute am Tag. Geschwister, die legen sich das in die Bibel oder hängen sich an den Kühlschrank oder an die Tür, sodass es dann immer ein bisschen gegenwärtig bleibt, und beten mit. Ihr habt hinten Zettel, da könnt ihr das ausfüllen. Ihr habt auch Kugelschreiber auf euren Plätzen, glaube ich, teilweise gefunden. Namen, Adresse. Und wie gesagt, das ist kostenlos. Lasst es euch zukommen. Bleibt dabei, betet mit. Unterstützt unsere Geschwister da. Und wenn ihr es irgendwann nicht haben wollt, könnt ihr es abbestellen. Das wäre schade, aber ist dann auch kein Problem. Ja, vielen, vielen Dank. Kurz zum Büchertisch. Ich habe vorne am Eingang rechts, habe ich von mir aus gesehen, einen Büchertisch. Da ist kostenloses Material. Auf der rechten Seite sind ein paar Bücher zum Thema Verfolgung, die wir herausgegeben haben. Die kosten ein bisschen was. Sind viele Zeugnisse, Biografien, Berichte und so weiter. Sehr, sehr spannend und interessant auch. Da habe ich eben auch diese Einwurfbox, da könnt ihr den Zettel, wenn ihr ihn ausgefüllt habt, auch einwerfen. Und ich habe eine Sache noch dabei, die würde ich euch ans Herz legen, Schreibaktion, Trost und Beistand. Wir haben Schreibaktion für bestimmte Personen in Verfolgung, denen ihr ganz konkret aktiv auch helfen könnt. Schreibt ein paar Zeilen, da ist eine Anleitung, wie das gemacht werden kann, und lasst ihnen das zukommen. Und wenn wir eine Reise haben zu der Person, dann bringen wir einen Sack an Karten und an Liebesbriefen, bringen wir mit, und die sind perplex und die sind natürlich total, die haut es aus den Socken, wenn die sehen, da schreiben Geschwister, dass sie an sie denken, dass sie mitfühlen und dass sie einfach verbunden sind. Das ist eine tolle, tolle Möglichkeit, die ihr da auch wahrnehmen könnt. Macht davon Gebrauch. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich weiß, es ist ein intensives Thema. Ich weiß, es ist vielleicht auch nicht so ein gewöhnliches Thema, aber umso mehr danke ich euch für die Zeit und für die Möglichkeit, hier bei euch gewesen zu sein. Und ich schließe ab mit einem Gebet. Vater, ich danke dir für meine Geschwister hier in Bielefeld. Ich danke dir für ihren Glauben, für ihre Begegnung mit dir, für ihren Lebensweg, den sie mit dir, ihren Glaubensweg, den sie mit dir gegangen sind. Du schreibst Geschichte hier in Bielefeld und ich bete um die Geschwister hier. Du kennst ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Fragen, all das, was die Gemeinde hier auch beschäftigt. Und ich bete, dass sie ganz spürbar, erfahrbar auch deinen Trost, deinen Beistand erleben, deine Führung erleben, sensibel werden für deinen Reden, dass du klar machst, was dein Plan für diesen Ort hier ist. Ich preise dich und danke dir, dass ich meinen Glauben mit ihnen teilen kann, dass ich heute mit ihnen verbunden sein durfte. Und ich bete um deinen Frieden, deinen Segen und deine Führung, Herr. Amen.